Die Politik meint, wenn wir jetzt alles nur umsetzen, was die Bevölkerung gerne möchte, dann müssten die ja zufrieden sein.
Zu Gast Hermann Binkert, Chef des Meinungsforschungsinstituts INSA.
Aber letztlich erwarten die Bürger auch, dass Politik Orientierung gibt.
Trotzdem findet Jahr um Jahr genau eine gegenteilige Politik statt.
Die AfD hat aktuell ein Potenzial, dass sie etwa jeden dritten Wähler gewinnen könnte.
Da stellt sich doch jetzt die Frage, ist das normal oder ist das nicht Ausdruck einer zunehmenden Dysfunktionalität unserer Demokratie?
Wichtig das ist, dass auch alle in Deutschland wieder das Gefühl haben, ohne Gefahr für eigene Nachteile ihre Meinung positionieren zu können.
Herzlich willkommen bei JFTV aus unserem Berliner Studio. Heute zu Gast Hermann Binkert, Chef des Meinungsforschungsinstituts INSA. Hallo Herr Binkert.
Hallo Herr Schwarz.
Ja, Herr Binkert, Sie haben uns Ihr neues Buch mitgebracht, Wie Deutschland tickt, ein Meinungsforscher packt aus. Ein solcher Titel, der lässt natürlich gar keine andere Frage zu, als welche heißen Eisen an Insiderinformationen haben Sie denn auszupacken?
Also viel sachliche Information. Also Sie erfahren zunächst mal, wie man gute Meinungsforschung macht. Sie erfahren Beispiele, wie Meinungsforschung auch schlecht gemacht werden kann. Sie erfahren, wie die Deutschen in den unterschiedlichen Themenfeldern ticken, in welchen soziodemografischen Merkmalen das gemessen werden kann und wie eben die Vielfalt der Meinungen in Deutschland aussieht.
Also manchmal hat man ja bei der Meinungsforschung den Eindruck, weiß der Deutsche überhaupt, was er will, wenn man so in die Politik schaut?
Also es gibt ja nicht den Deutschen, sondern es gibt eine Vielfalt von Meinungen in Deutschland. Und wir können gut feststellen, in welchen Blasen sich diese Meinungen entwickeln. Wir können feststellen, auf welche Argumente die Menschen besonders hart reagieren. Und das ist die Aufgabe von Meinungsforschung, die Wirklichkeit abzubilden. Kurt Schumacher, großer SPD-Vorsitzender, hat einmal gesagt, Politik beginnt mit der Wahrnehmung der Wirklichkeit, aber Politik endet halt nicht damit. Also es darf nicht damit schon vorbei sein, dass man Meinungsforschung macht, sondern Politik muss trotzdem eigenen Gestaltungsauftrag sehen.
Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel in die aktuelle Politik schaut, dann sieht man Friedrich Merz, der hat gerade Oberwasser, hat gerade einen Lauf, die Prozente für ihn steigen. Und man fragt sich, wieso eigentlich vor vier Wochen, da sah es noch im Mitte Mai ganz anders aus, auch direkt nach der Wahl mit seinen Gesetzen, die er dann durchgepaukt hat im Bundestag. Ist das Gedächtnis der Wähler so kurz? Wo ist die schlechte Meinung der Wähler von vor 4 Wochen über Friedrich Merz hin?
Also letztlich werden halt kleine Veränderungen schon groß publiziert. Man muss ja immer noch sehen, dass die CDU, CSU bei den aktuellen Umfragen immer noch schwächer ist als bei der Bundestagswahl am 23. Februar, wo man ja auch schon der Meinung war, das Ergebnis ist schwach. Und die AfD, wo man sagt, die ist jetzt schwächer geworden, ist immer noch stärker als bei der Bundestagswahl, wo man gesagt hat, sie hat ein überraschend starkes Ergebnis erzielt. Das heißt also, Vorsicht, die langen Trends beobachten und jetzt auch im Blick, jetzt wer da Oberwasser hat oder wer absäuft. Ich glaube, man sollte da einfach vorsichtiger sein, immer Trends, kurzfristige Trends weit in die Zukunft zu projizieren.
Die Demokratie soll ja die Meinung des Volkes politisch transportieren. Was sagen Sie als Meinungsforscher dazu? Gelingt das eigentlich?
Also vielleicht gelingt es manchmal mehr, als es richtig wäre. Also wenn man hergeht und sagt, also Politik achtet sehr stark darauf, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Das ist ja auch notwendig, dass das passiert, dass man weiß, so ist die Wirklichkeit. Aber es gibt meines Erachtens so eine Art Missverständnis zwischen Politik und Bürgern. Die Politik meint, wenn wir jetzt alles nur umsetzen, was die Bevölkerung gerne möchte, dann müssten die ja zufrieden sein. Aber letztlich erwarten die Bürger auch, dass Politik Orientierung gibt, dass da Menschen sind, die für ihre Ideen werben, die für ihre Überzeugungen brennen. Das ist eigentlich ein wichtiger Fakt. Und da versuche ich auch ein Stück weit zu werben, zu sagen, also das, was wir als Meinungsforscher machen, ist wichtig. Aber ganz entscheidend ist das, was die Meinungsbildner in der Gesellschaft machen, die der Bevölkerung helfen, sich zu orientieren, weil sie die unterschiedlichen Angebote erstmal darstellt.
Also Meinungsbildner sind jetzt Politiker und Parteien.
Politiker, Parteien, Medien, also auch Sie als Redakteur der Jungen Freiheit sind ja auch Meinungsbildner.
Gut, aber was heißt das jetzt? Sie kritisieren, dass man sich zu sehr an der Meinungsforschung orientiert. Kritisieren Sie als Meinungsforscher? Müssen Sie nicht begeistert sein, wenn die Politik alles tut, was Sie ausgeben?
Also ich bin ja nicht nur Meinungsforscher, sondern auch Staatsbürger. Und ich finde schon, dass Meinungsforschung helfen kann, dass wir auch sagen können, das sind also die Themen oder das sind die Argumente, auf die die Bürger bei einem Thema vielleicht besonders Wert legen. Aber wir können nicht die Arbeit der Politik übernehmen. Also Politiker haben Ideen, die sind ja nicht in die Politik gegangen, weil sie sagen, also es ist nur wichtig, dass ich da einen Posten habe, sondern stelle mal, dass da auch Ideen da sind, die man umsetzen will. Und dann erwarte ich, dass man für diese Ideen wirbt. Und wir als Meinungsforscher können ja mithelfen, festzustellen, wie gut das gelingt.
Also Sie empfehlen jetzt quasi Politikern, hört weniger auf die Meinungsforschung?
Hört nicht auf mit dem, was ihr von der Meinungsforschung erfahrt, sondern werbt für eure Überzeugungen und nutzt Meinungsforschung, um vielleicht mit den Argumenten, die bei den Bürgern besser zünden, für die Ideen zu werben. Aber nicht etwas anderes zu vertreten, als das, von dem man überzeugt ist. Also ich erwarte ja auch von der Politik, dass sie das macht, was sie für richtig hält und nicht für das, wo sie meint, naja, dafür ist jetzt gerade mal fiktiv eine Mehrheit.
Gut, aber worauf ich zurück wollte oder worauf ich hinaus wollte eigentlich war, dass wir ja erleben, dass unser politisches System immer mehr, ihm wird mit immer mehr Vorbehalten begegnet. Wir haben zwar die erfreuliche Entwicklung, dass die Wahlbeteiligung steigt, aber gleichzeitig haben wir eine Erosion des politischen Vertrauens. Und da fragt man sich, was ist los? Weil eigentlich soll dieses politische System der Demokratie zielt ja gerade darauf, diese Identität von Wahlvolk oder von Bürger und Politik herzustellen. Wenn das nicht richtig funktioniert, dann scheint doch irgendwas im Getriebe der Demokratie nicht richtig zu funktionieren.
Also ich bin zunächst mal wie Sie froh, dass die Wahlbeteiligung wieder steigt, weil das deutlich macht, dass es eine lebendige Demokratie ist, dass die Leute ein Angebot finden in dem, was es an Parteien gibt und Parteien wählen, weil es dieses neue Angebot gibt oder wieder an der Wahl teilnehmen, weil sie nicht wollen, dass das neue Angebot zu stark wird. Ich finde das gut. Also der Anstieg der Wahlbeteiligung ist ein gutes Zeichen für die Demokratie. Das sollte man einfach mal als Punkt so stehen lassen. Dass es immer Kritik an Politik gibt, immer Kritik gibt daran, wenn irgendetwas verändert wird. Ich glaube, damit muss man einfach leben, auch Politik sollte nicht dann, wenn jetzt mal ein Widerspruch kommt, sagen, okay, jetzt können wir das nicht machen, weil da Widerspruch kommt, sondern wenn man von der Sache überzeugt ist, muss man auch mal eine Durststrecke durchgehen und sagen, jetzt zeigen wir den Leuten, dass das so stimmt. Wesentliche Entscheidungen in der Bundesrepublik sind getroffen worden gegen die Mehrheit der Bevölkerung, ob das die soziale Marktwirtschaft war, ob das Westintegration, Wiederbewaffnung war und selbst bei der Nachrüstung war eine Mehrheit dagegen. Und mit der Zeit waren die Leute dann überzeugt und haben gemerkt, dass es richtig ist. Ist natürlich, der Umkehrschluss stimmt natürlich auch nicht, dass man hergeht und sagt, also jetzt vertritt man mal eine Politik, die von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird, dann wird es schon richtig sein. Das ist natürlich auch Quatsch. Also man sollte schon vorsichtig sein, wenn man meint, man sei da der Einzige, der richtig fährt und das andere sei ein Geisterfahrer, dann ist man möglicherweise selbst auf der falschen Bahn.
Herr Wingert, es ist auch jetzt so, dass zum Beispiel politische Ziele wie weniger Migration, weniger mehr innere Sicherheit, weniger finanzielle Belastung oder weniger bürokratische Regulierung von der Mehrheit der Leute gewollt werden. Trotzdem findet Jahr um Jahr genau eine gegenteilige Politik statt. Und da stellt sich doch jetzt die Frage, ist das normal oder ist es nicht Ausdruck einer zunehmenden Dysfunktionalität unserer Demokratie?
Also Parteien schauen ja nicht immer nur darauf, was jetzt die Mehrheit der Bevölkerung will, sondern was ihre eigene Klientel erwartet. Die Wähler von Bündnis 90 Die Grünen und der Linkspartei finden, Migration ist überhaupt kein Problem und auch kein wichtiges Thema. Und innere Sicherheit ist auch nicht so entscheidend. Da geht es dann eher darum, wie sieht es aus mit dem Klimaschutz? Wird da mehr gemacht? Und insofern achten diese Parteien stärker darauf, dass die Themen, die ihren Wählern wichtig sind, in den Vordergrund kommen. Und das Thema Migration, das ist ein Thema, was Wähler von Union, AfD, FDP, gutes Stück weit die SPD beschäftigt, aber eben nicht Linke und Grüne.
Sie sagen selbst, es gibt ungefähr gleich viel Bürger, die sich als rechts wie als links einordnen. Trotzdem sind ja in unseren, in den offiziellen Foren unserer Demokratie, ja, Politik, Medien, die gesellschaftlichen Institutionen, da sind ja überwiegend werden die linken Positionen repräsentiert, kaum die rechten Positionen. Ist das nicht aus der Sicht eines Meinungsforschers ein krasser Missstand für eine Demokratie?
In einer Demokratie ist es so, dass im Parlament Repräsentationslücken gefüllt werden durch die Wähler, die dann eben andere Parteien wählen, wo sie sagen, das ist sonst nicht abgedeckt. Für die Medien, vor allem für die Öffentlich-Rechtlichen, gilt es in dieser Form nicht. Es ist so, dass sich dann eben neue Medien in den Markt kommen. Also wir haben ja eine Situation, dass jetzt heute über alternative und soziale Medien einfach auch eine andere Medienwirklichkeit geschaffen ist. Und dass die Befragten unter 50 einen ganz anderen Medienkonsum zeigen als die Befragten über 50. Also das öffentlich-rechtliche Fernsehen, öffentlich-rechtliche Rundfunk stützt sich ja sehr stark auf die ältere Generation. Wir fragen ja auch ab, welches Medium nutzen sie? Und da kann man feststellen, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Bündnis 90 die Grünen wählt, bei Nutzern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks am höchsten ist. Und insofern hat sich da etwas verändert. Also ich würde sagen, diese Repräsentationslücke, die die Wähler bei Wahlen im Blick machen, wenn sie ein neues Angebot finden im politischen Spektrum und das stärken, das nutzen die Nutzer von Medien dadurch, dass sie dann eben auf soziale und alternative Medien ausweichen.
Nun wirken die laut Grundgesetz die Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Das ist die Theorie. In der Praxis hat zumindest in den 90er Jahren eine Diskussion begonnen, die dann wieder abebbte, um die, ja, sagen wir mal, nachteilige Auswirkung der Parteien auf die Demokratie. Zum Beispiel sagte damals der Bundespräsident Richard von Weizsäcker, die Parteien seien machtvergessen und machtversessen zugleich. So, meine Frage jetzt an Sie, sind als Meinungsforscher, sind die Parteien aus Sicht dieses Ideals, dass Demokratie die Meinung des Volkes ins Politische transportieren soll, sind die Parteien da tatsächlich die positiven Faktoren, wie das Grundgesetz behauptet, oder sind sie de facto eigentlich eher zum Problem geworden?
Also die Parteien haben nicht in der Gänze den Verfassungsauftrag, den sie da durch Artikel 21 haben, erfüllt. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den ich in dem Buch beschreibe, dass ich sage, also Parteien sollten wieder bereit sein zum Streit um die besten Ideen, zum Streit um den Wettbewerb, um das, was man von dem man überzeugt ist. Das ist ja das, wo ich sage, also Meinungsbildung ist noch wichtiger als Meinungsforschung. Und die Parteien, die nur hergehen und sagen, na ja, jetzt versuchen wir mal den Willen, den vermeintlichen Willen des Volkes verbal zu unterstützen, dass die ihrer Verantwortung nicht ganz gerecht werden, wenn sie nicht auch das machen, was sie selber für richtig empfinden und von dem sie überzeugt sind. Und Parteien, wenn ich das noch sagen darf, Herr Schwarz, unterschätzen auch ihre Möglichkeiten, ihre Wähler zu überzeugen. Also wenn Parteien hergehen und für eine Position werben, haben sie auch die Chance, ihre eigenen Wähler zu überzeugen. Ich will Ihnen gerne ein Beispiel nennen, das ich auch im Buch drin habe. Die Mehrheit der SPD-Wähler war vor der Entscheidung der Bundesregierung für Waffenlieferungen an die Ukraine gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Nachdem die Bundesregierung, die damalige Ampelkoalition, das beschlossen hatte, war auf einmal die Mehrheit der SPD-Wähler für Waffenlieferungen. Das heißt also auch, die Wähler folgen durchaus einer Partei, wenn sie von einer Meinungsänderung überzeugt sind.
Wie sehen Sie denn so ein Phänomen wie die Grünen, die eine relativ schwache Partei sind? Also jetzt in der letzten Bundestagswahl hatten Sie da sehr stark, bei vorletzten Bundestagswahl sehr stark abgeschnitten, aber traditionell waren Sie ja eher eigentlich eine Partei, die kam mal von 5-7%, hat sich dann irgendwie so um die 10-15% eingependelt. Also weit entfernt von der Mehrheit, die aber überproportional die Politik in Deutschland bestimmt. Aus Sicht des Meinungsforschers, der auch wieder darum besorgt ist, dass sich die Meinung, die reale Meinung in der Politik abbildet, ist das ein Problem und ein Phänomen, das Sie zum Nachdenken bringt?
Also die Grünen vertreten eine Politik für ihr Klientel. Sie sind nicht nur politisches Instrument, sondern verstehen sich auch ein Stück weit als Weltanschauungsverein. Und das ist das, was viele Wähler auch erwarten, dass da Orientierung kommt. Die Grünen haben dann jetzt im Blick auf die vergangene Bundestagswahl sich ja auch offen gezeigt, gesagt haben, jetzt müssen wir schauen, dass wir da wieder ein bisschen mehr Richtung Mitte kommen. Das hat dann dazu geführt, dass die Linke stark wurde, weil ein Wähler, der jetzt nicht wollte, dass Friedrich Merz Kanzler wird, hatte ja praktisch nur noch die Linke zur Auswahl, weil alle anderen Parteien konnte er nicht sicher sein, ob die nicht doch nachher März zum Kanzler wählen.
Sehen Sie denn irgendwelche Faktoren, die man korrigieren müsste, irgendwelche Momente, in denen unsere Demokratie eben ihr Ziel nicht mehr erfüllt, die Meinung zu transportieren? Aus Ihrer Sicht als Fachmann würden Sie sagen, es gibt da ein paar Punkte, wo ich eine Reform eigentlich anmahnen würde, unseres politischen Systems?
Also Meinungsforscher sind ja nicht dafür da, jetzt Reformen voranzubringen. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass die Bürger merken, wenn sie wählen, dass das entsprechend Auswirkungen hat. Also wenn Bürger mehrheitlich Parteien wählen, die einen restriktiven Migrationskurs wünschen und im Ergebnis das danach nicht stattfindet, dann ist natürlich ein Zweifel da, naja, warum habe ich denn eigentlich so gewählt, wenn ich was anderes bekomme? Deshalb wird der Erfolg der schwarz-roten Koalition daran liegen, ob das, was mit dem Politikwechsel versprochen wird, eingehalten wird. Zweiter Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass dringend das Wahlrecht wieder so gemacht werden muss, dass die Kandidaten, die im Wahlkreis gewinnen, auch in den Bundestag einziehen. Also wenn ein Wahlkreisgewinner dann anschließend nicht mehr im Bundestag ist und derjenige, der dann vielleicht sogar nur einstellig war, im Bundestag ist, weil das über die Liste gut funktioniert hat, dann fragen sich natürlich die Wähler, ja, was ist denn eigentlich passiert und warum habe ich eigentlich zwei Stimmen und was ist eigentlich das mit dem Direktwahlkreis? Also ich glaube, da muss unbedingt nachgebessert werden. Ich bin etwas erstaunt, dass das im Koalitionsvertrag nicht klar geregelt wurde. Das wäre eigentlich gut gewesen. Die Koalitionspartner hätten sich schon im Vorfeld geeinigt, wie das gelöst werden soll. Ansonsten wird es wahrscheinlich schwer werden.
Also in Ihrem Buch sparen Sie ja eigentlich nicht mit Kritik, jetzt nicht konkrete, dass Sie konkrete Reformvorschläge machten oder eine Reform anmahnten, aber Sie äußern sich ja sehr deutlich kritisch, was die Situation der Meinungsfreiheit angeht. Warum, was macht Ihnen da Sorgen?
Also ich äußere mich jetzt nicht kritisch zur Meinungsfreiheit, sondern ich äußere mich einfach pro Meinungsfreiheit. Ich will deutlich machen, wie wichtig das ist, dass auch alle in Deutschland wieder das Gefühl haben, ohne Gefahr für eigene Nachteile ihre Meinung positionieren zu können. Ich äußere mich kritisch dazu, dass es diese Kontaktschuld-Sache gibt. Ich glaube, es ist wichtig, dass Leute miteinander ins Gespräch kommen, dass es Dialog gibt, dass es eine ganz vernünftige Streitkultur gibt. Das halte ich für das Entscheidende und sehe auch, dass die Mehrheit der Deutschen dafür ist. Also die große Mehrheit der Deutschen sagt, auch die, die jetzt nicht AfD wählen, sie hätten überhaupt kein Problem und würden deshalb die Leute nicht aus ihrem Freundeskreis ausschließen, wenn sie jetzt zum Beispiel AfD wählen. Und ich glaube, so einen Diskurs brauchen wir, weil nur dann hat man auch eine Chance, Leute, wo man meint, die haben vielleicht die falsche Meinung, zu überzeugen. Wenn ich mit Leuten nicht spreche, kann ich sie auch nicht überzeugen.
Was sehen Sie denn eigentlich für ein Potenzial für die AfD?
Die AfD hat aktuell ein Potenzial, dass sie etwa jeden dritten Wähler gewinnen könnte. Das ist sehr viel. Also man darf ja nicht vergessen, dass wir noch vor Jahren eine Sache hatten, dass wir gesagt haben, also 15%, deutlich mehr wird es nicht. Jetzt ist das schon das Doppelte. Insofern ist die AfD in Ostdeutschland so stark, dass sie potenziell mehrheitsfähig ist. Darf nicht vergessen, bei der letzten Landtagswahl in Thüringen zum Beispiel hatte die AfD bezogen auf alle Wahlberechtigten 24% der Wahlberechtigten hinter sich. Die CDU hatte 20 Jahre zuvor mit 22% aller Wahlberechtigten die parlamentarische Mehrheit gewonnen. Das lag nur daran, dass da die Wahlbeteiligung bei 50% lag, jetzt war sie über 70. Also die Frage der Wahlbeteiligung ist ganz entscheidend dafür, welche Mehrheiten am Ende möglich sind.
Aber also Sie hatten ja vorhin schon gesagt, man darf jetzt nicht darauf achten, 2% hoch oder runter. Das ist eine Momentaufnahme. Im Moment ist die AfD, hat die AfD gerade ungefähr 2% verloren. Das heißt, man würde jetzt zunächst denken, es geht wieder abwärts. So interpretieren das auch die Medien. Sie sagen aber, nein, vorsichtig, man muss immer die lange Entwicklung sehen. Und deswegen jetzt nochmal die Frage, welche langfristige Entwicklung sehen Sie denn für die AfD? Welches Potenzial?
Also ich hatte schon gesagt, also dass ein Drittel der Wähler, also wenn man Sonntagsfrage nimmt, plus die Leute, die sagen, ich kann mir vorstellen, diese Partei zu wählen, kommt die AfD auf etwa ein Drittel der Wählerstimmen oder kämen sie auf ein Drittel der Wählerstimmen. Das ist ein hoher Wert und sie hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert im Blick auf das, was wir befragen mit der negativen Sonntagsfrage. Wir fragen ja nicht nur ab, was würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl ist? Oder wir fragen, welche anderen Parteien können sich vorstellen zu wählen? Wie sicher ist Ihre Wahlabsicht, einen sicheren Stimm festzustellen? Sondern wir stellen auch die sogenannte negative Sonntagsfrage. Welche Parteien können Sie sich überhaupt nicht vorstellen zu wählen? Da war die AfD zeitweise bei 70-75% und ist jetzt so 55-56%. Also auch da hat es sich deutlich verbessert, wo die Leute das nicht mehr ganz grundsätzlich ausschließen. Ich halte das auch für eine deutliche Veränderung in der politischen Landschaft in der Bundesrepublik, die es gab. Auch eine deutliche Veränderung ist die Schwäche der früher großen Parteien. In den 1970er und 1980er Jahren war es so, dass CDU, CSU und SPD zusammen noch bis zu über 80% aller Wahlberechtigten hinter sich hatten. Bei der letzten Bundestagswahl kamen CDU, CSU und SPD auf 45% der Wählerstimmen zusammen. Und das sind aber nur 36% aller Wahlberechtigten. Das heißt also, nur gut jeder dritte Wahlberechtigte in Deutschland hat Parteien gewählt, die jetzt die Regierung stellen.
Die negative Sonntagsfrage, das ist ja so ein ganz wichtiger Faktor, der den meisten Leuten nicht bekannt ist. Also die Sonntagsfrage, also sprich, welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, die ist ja allgemein bekannt. Aber die negative Sonntagsfrage, die ist nur den wenigsten Leuten bekannt und die ist aber im Grunde genauso wichtig. Warum ist das eigentlich so?
Also wir haben das gemacht, weil wir es für wichtig finden. Ich kann es nicht beurteilen oder will es nicht verurteilen, wer sagt, das interessiert mich nicht. Also wir haben es ja angeboten oder wir fragen das regelmäßig ab, weil wir das halt interessant und wichtig finden. Und ich kann aber niemanden zwingen zu sagen, er müsse das jetzt auch wichtig finden.
Na gut, aber also was ich meine ist die negative Sonntagsfrage. Also welche Partei würden Sie auf gar keinen Fall wählen? Und da hatte, wie Sie vorhin schon gesagt haben, die AfD immer ganz besonders schlechte Werte. 70%, ja, zum Beispiel in der Vergangenheit, hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Das heißt also, es zeigt, im Grunde ist die negative Sonntagsfrage deswegen so wichtig, weil sie die Begrenzung zeigt, an die Schallgrenze zeigt, an die eine Partei stößt.
Ja, und vor allem ist es wichtig, wenn Parteien, was ja bei uns alle Parteien machen, die im Bundestag, in Landtagen vertreten sind, wenn Parteien abfragen Position, dann wäre es töricht. Sie würden ihre Meinung davon abhängig machen, was die Leute denken, die sie sowieso grundsätzlich nicht wählen würden. Das heißt also, die Konzentration auf die Wähler, die das nicht grundsätzlich ausschließen, ist da eigentlich der kluge Bereich, weil es irritiert, wenn man immer noch die Position von Leuten mit dabei hat, die man sowieso nie gewinnen wird.
Jetzt ist der AfD auch ein Anliegen, das Thema Meinungsfreiheit, wie in Ihrem Buch. Und die AfD kommt da zu dem ganz klaren Schluss, dass die Meinungsfreiheit schwer bedroht ist, in Teilen außer Kraft gesetzt ist. Würden Sie als Fachmann, als Meinungsforscher, als Meinungsfachmann sagen, da hat die Partei einen Punkt oder geht die Ihnen da zu weit?
Also die Bedrohung der Meinungsfreiheit ist ja etwas, was ein Gefühl ist, was viele in Deutschland haben, also weit jetzt über die AfD-Wählerschaft hinaus. Und ich halte das für wichtig, dass dieses Gefühl, dass da was bedroht ist, wo die Leute sagen, also jeder Dritte sagt, ich habe das selber schon mal erlebt, dass ich Nachteile hatte, wenn ich meine Meinung gesagt habe, dass man das ernst nimmt. Selbstverständlich ist es so, dass ein Gefühl noch nicht sagt, dass es in jedem Fall tatsächlich so ist. Aber trotzdem muss man das ernst nehmen und ich halte das für wichtig, die Meinungsfreiheit da durchaus ins Schaufenster zu stellen und auch zu sagen, da ist was in Gefahr, damit einfach sensibilisiert wird. Weil es darf nicht mal der Verdacht aufkommen, dass die Meinungsforschung, dass die Meinungsfreiheit bedroht ist.
Herr Winkler, zum Schluss, was hat Sie jetzt eigentlich dazu gebracht, zu sagen, ich muss jetzt dieses Buch schreiben? Was wollten Sie mitteilen?
Also es gibt ja ein erfreulich hohes Interesse daran, was Meinungsforschung macht. Wenn Umfragen veröffentlicht werden, interessiert es die Leute? Fühlen sie sich bestätigt durch das Umfrageergebnis? Sagen sie, das ist wunderbar. Fühlen sie sich nicht bestätigt? Zweifeln sie an der Umfrage? Deshalb schien es mir mal wichtig darzulegen, wie wird das mit den Umfragen tatsächlich gemacht? Wie ist die große Bandbreite der Meinungen, die es in Deutschland gibt? Und einfach auch ein Stück weit zu werben für Toleranz. Deutlich zu machen, also für, nicht zu werben für Toleranz, das natürlich auch, sondern zu werben für Transparenz, dass man offenstellt, so arbeiten wir. Und deutlich zu machen, was Meinungsforschung wirklich leisten kann. Also wir haben 60 Millionen Wahlberechtigte und können mit einer Umfrage von 2000 Befragten exakt abbilden, wie eine Wahl ausgeht und sind nachher noch näher am Wahlergebnis dran als eine Nachwahlbefragung. Also ich finde, die Meinungsforschung kann ein gutes Spiegelbild abgeben. Dafür sollte sie genutzt werden. Aber, und das ist auch eine wichtige These meines Buches, Meinungsforschung kann nicht alles ersetzen. Meinungsforschung kann nicht die Arbeit der Politik übernehmen. Politiker müssen selber noch zu ihren Positionen stehen. Und auch die Medien als anderer Part der Meinungsbildung müssen verantwortlich Ihrer Aufgabe nachgehen. Und da wünsche ich Ihnen natürlich auch bei der JF viel Erfolg.
Ja, herzlichen Dank. Und auch danke, dass Sie da waren, Herr Winkert. Und auch Ihnen vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.